Radio Ginseng.
Radio Ginseng.
Radio Ginseng präsentiert Kooperation Wost.
Scheiß Ossis,
versauen
euch den Tag.
Scheiß Wessis, scheiß Ossis? Was wissen und was denken wir voneinander? Menschen aus West und Ost erzählen ihre persönlichen Geschichten. Wost, ein gemeinsames Projekt von Radio Ginseng aus Grünheide und Radio Free FM aus Ulm.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer von Radio Ginseng, in unserem heutigen Gespräch in unserer Reihe Wost, Geschichten aus West und Ost, ist zu Gast bei uns Kerstin Wasmuth. Kerstin Wasmuth ist geboren 1960 in Barth an der Ostsee. Barth nennt sich auch Vineta-Stadt. Wie kam es denn dazu?
Das ist eine schöne Frage. Vineta-Stadt deshalb, weil in den 90er Jahren irgendwelche Wissenschaftler entdeckt haben, dass wahrscheinlich in dem Bodden vor Barth möglicherweise diese tatsächlich mal existierende Stadt Vineta versunken ist. Da hat man Balken gefunden und man hat auch in der Zeit dann festgestellt, dass die Oder, denn die Stadt Vineta soll an der Mündung der Oder gelegen haben. Und man hat festgestellt, dass die Oder im Laufe der Jahrtausende ihren Lauf so verändert hat, dass einer der Arme mal dort gemündet ist, wo heute Barth sich befindet. Und die verschiedenen Dokumente, die es über diese Sache gibt, die weisen darauf hin, dass das eine plausible Theorie ist. Aber wissen tut es natürlich keiner, es bleibt Sage.
Ja, aber dem Ort tut es vielleicht gut.
Auf jeden Fall.
Frau Wasmuth, Sie sind jetzt seit kurzem die Kümmerin von Grünheide. Worum kümmern Sie sich denn?
Ja, ich bin die Kümmerin. Diesen Namen habe ich mir selbst ausgesucht, weil meine offizielle Bezeichnung, die sagt das, worum ich mich kümmere, die ist mir zu lang. Die lautet nämlich Koordinatorin für Pflege und aktivierende Seniorenarbeit. Aber wenn ich mich jedes Mal so vorstellen würde, dann würden meine Zuhörer schon wegrennen, bevor ich zu Ende gesprochen habe. Darum habe ich gesagt, ich bin die Kümmerin. Und das hat sich inzwischen auch schon, obwohl das noch gar nicht so lange ist, dass ich das mache, relativ gut etabliert. Die Leute rufen mich an und sagen, ach, Sie sind die Kümmerin. Bin ich richtig bei Ihnen bei der Kümmerin? Und ich sage, ja, sind Sie.
Sie wollten allerdings nicht die Kümmerin werden ursprünglich, sondern Sie wollten Medizin studieren. Das hat aber nicht geklappt, das ist Ihnen verwehrt worden. Was ist damals passiert?
Ja, das war eine Geschichte, die eigentlich mein ganzes Leben ein Stück weit geprägt hat, muss ich sagen. Als ich mich beworben habe fürs Studium, wurde von der Schule den Bewerbungen sozusagen hinter dem Rücken der Bewerber noch ein Prädikat hinzugefügt. Man gab seine Bewerbungen in der Schule ab, man schickte das nicht an die Universitäten. Und in meinem Fall war es so, dass bei mir, das haben wir dann hinterher erfahren, das Prädikat fürs Studium geeignet beigefügt wurde und nicht besonders geeignet, was man für das Medizinstudium gebraucht hätte. Und das machte es mir unmöglich, Medizin zu studieren. Jedenfalls dachte ich es damals. Ich habe mich hinterher manchmal ein bisschen geärgert, dass ich mich da habe, wahrscheinlich jung wie ich war, auch so ein bisschen ins Boxhorn jagen lassen. Aber wir hatten uns dann bei der Uni beschwert, nachdem die Ablehnung kam. Ich war mit meinem Vater da gewesen in Greifswald an der Uni. Und da wurde uns dann sehr deutlich gesagt, mit diesem Prädikat werden Sie nie Medizin studieren.
Diese Ablehnung, hat die irgendwas bei Ihnen verändert in Ihrer Gedankenwelt, in Ihren Einstellungen, vielleicht auch in Ihren Einstellungen zur DDR?
Ich war damals zu jung. Ich habe das hingenommen, muss ich wirklich sagen. Ich war nicht kritisch genug. Ich fand es furchtbar, diese Situation, wie man uns bei dieser, wir haben da eine Eingabe gemacht, so nannte sich das damals. Also meine Eltern haben das für mich gemacht. Ich selber war ja erst 17. Und diese Situation, wie uns das mitgeteilt wurde, dass ich das nicht studieren darf, die war eigentlich unsäglich, auch damals schon. Weil das war ein dunkel getäfelter Saal in der Uni Greifswald mit einem erhöhten Podest vorne mit einem breiten Tisch, hinter dem viele Personen saßen. Ich weiß nicht mehr, ob es 5 oder 7 oder 9 waren. Ich bin ziemlich sicher, dass uns davon maximal 1 oder 2 vorgestellt wurden. Und mein Vater und ich, wir saßen quasi eine Etage tiefer. auf zwei einzelnen Stühlen, die da hingestellt wurden, als wären wir in einem Gerichtsverfahren, als würden wir jetzt verurteilt werden, irgendwas in der Art. Und das fühlte sich ganz, ganz schlecht an. Aber ich war andererseits viel zu jung, um das so richtig einzuschätzen, einzustufen oder, mir fällt jetzt das richtige Wort, dass ich daraus hätte eine Konsequenz gezogen. Das muss ich wirklich sagen. Wie gesagt, ich habe das geglaubt. Ich habe gedacht, ja, dann ist es so. Und dass man da auch hätte andere Wege dann noch suchen können, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Meine Eltern haben auch mich da nicht entsprechend leiten können. Es war eben so, man hat in der DDR eins nach dem anderen gemacht. Das musste Schlag auf Schlag gehen. Schule vorbei zum Studium, Studium vorbei zur Arbeit. Und das war alles vorgedacht. Dass es Alternativen gegeben hätte, war für mich als Provinzpflanze damals irgendwie nicht so richtig vorstellbar.
Die anderen Wege, die Sie gerade angesprochen haben, die haben ja einige auch in den Westen geführt. Hatten Sie Westverwandtschaft? Wäre für Sie sowas eine Option gewesen?
Westverwandtschaft hatten wir, ja, aber eine Option war das nie für mich. Ich glaube, die Westverwandtschaft spielte mit eine Rolle dabei, dass ich das nicht studieren durfte, weil das war eine politische Einschätzung. Ich hatte sehr gute Leistungen in der Schule und von den 7 Medizinbewerbern meiner Schule sind 6 angenommen worden. Ich war, glaube ich, von denen somit die Beste von den Leistungen her. Und die Westverwandtschaft war einer der Punkte, die mir da den Strich durchgemacht haben. Der andere war, dass meine Eltern nicht in der Partei waren, Lehrer waren, noch dazu von Fächern, die nicht so besonders gut gelitten waren, wie Deutsch, Kunsterziehung und Musik. Und nichts Politisches. Aber in Richtung Westen selber zu denken, also irgendwie da hinzuwollen, das war für mich nie eine Option, muss ich sagen. Dafür war ich einfach familiär viel zu sehr verwurzelt. Meine Familie war mir immer sehr wichtig. Und wir waren eine große Familie mit einem großen Freundeskreis. Und das irgendwie hinter mir zu lassen, ist auch in späteren Jahren für mich nie eine Option gewesen, muss ich sagen. Bei allen Unannehmlichkeiten, aber nein, das familiäre Umfeld, der Freundeskreis, der hat mich gehalten, definitiv.
Wollen wir an dieser Stelle vielleicht die erste Musik einspielen? Welche wäre das für Sie?
Naja, wenn wir jetzt so über diese Zeit sprechen, das ist Kinderzeit, Jugend, wie wäre es mit Scirocco, meine Tanten sagen.
Meine Gesprächspartnerin in unserer Reihe WOST, Geschichten aus West und Ost, ist heute Kerstin Wasmuth. Kerstin Wasmuth wollte Medizin studieren, das hat nicht geklappt. Sie musste sich also was anderes einfallen lassen. Sie war dann ein Jahr lang in einem Schweriner Hotel. Und dann hat sie sich entschlossen, sich für Sprachwissenschaften einzuschreiben oder zu bewerben erstmal. Was war der Grund dafür?
Das war eigentlich von Anfang an eine Idee, entweder Medizin oder Sprachen zu studieren. Sprachen haben mir auch immer sehr gelegen. Ich war mehrfach bei Russisch-Olympiaden, die es ja in der DDR gab, wo ich relativ gut dastand. Ich hatte, muss ich auch dazu sagen, anders als viele, einen besonders guten Russischlehrer, der es wirklich verstanden hat, in mir eine Liebe zu der Sprache zu entwickeln. Den meisten Leuten war ja diese Sprache ein Graus. Aber der war wirklich so, dass er das sehr gut vermitteln konnte und ich Freude daran hatte von Anfang an. Englisch natürlich auch. Englisch war ja auch wichtig, wenn man gerne Musik hörte, dass man da auch mal die Texte mit verstehen konnte. Ich habe die Eignungsprüfung an der Humboldt-Uni da erfolgreich bestanden und habe dann 1979 angefangen, Russisch und Englisch zu studieren, wobei Russisch das Hauptfach war und habe dann da 4 Jahre lang studiert und wurde dann Dolmetscherin, Übersetzerin oder wie es zu DDR-Zeiten hieß, Sprachmittlerin.
Während dieses Studiums waren Sie ein Jahr in Moskau. Wie war diese Zeit für Sie?
Ein Jahr in Moskau, ja. Das war eine sehr besondere Zeit, wo ich bis heute froh bin darüber, dass ich diese Zeit gehabt habe, auch wenn es sehr zwiespältig war. Das war 1981, 82, unmittelbar nach der Olympiade in Moskau, wofür die Stadt oder das Land sich ja damals sehr angestrengt hatte, der Welt was zu bieten. Die Olympiade selbst war ja dann aber auch zum großen Teil ein Reinfall, weil sie boykottiert wurde von vielen westlichen Ländern. Aber es gab zum Beispiel noch Pepsi-Cola, die ich bis dahin nicht kannte. Das war noch ein Rest, dass man dort eben in der Zeit Pepsi-Cola dann angefangen hatte zu produzieren. Aber was es nicht gab, war Butter. Was es nicht gab, war ein abwechslungsreiches Essen. Es gab Zeiten, wo wir wirklich nur, Brot gab es immer, aber wir hatten auf dem Brot eine furchtbare Margarine und Apfelmarmelade, weil wir sonst fast nichts kriegen konnten. Und die Apfelmarmelade war auch nur eine bräunliche, feste Masse, die man nahezu schneiden konnte. Also ernährungsmäßig war es echt schwierig. Zum Glück hatten wir eine Mensa in dem Institut, wo wir in den zwei Semestern studiert haben, wo es dann zu Mittag abwechslungsreicheres Essen gab. Aber auch das war teilweise gewöhnungsbedürftig, denn ein Hauptbestandteil der Ernährung dort war die Buchweizengrütze, Kascher genannt. Und wenn man das nicht kannte, war das echt schwierig, sich erstmal an den besonderen Geschmack von dem Buchweizen zu gewöhnen. Heutzutage freut man sich über Buchweizen. Ne? Heute ist Buchweizen etwas, was wieder sehr geschätzt wird. Ich habe es selbst jetzt auch zum Teil in meiner Küche. Aber damals war es teilweise wirklich furchtbar. Und auch das Wohnheim war sehr schwierig von den Wohnbedingungen her. Die Sanitäranlagen waren sehr, sehr schlecht. Also letzten Endes hat mir dieses Jahr in Moskau einen anderen Blick auf mein eigenes Land gegeben, muss ich sagen. Weil wir haben ja immer den Blick gehabt, das ist der große Bruder, der das schon hat, wo wir eigentlich hin wollten. Aber dann haben wir gemerkt in dem Jahr, also habe ich gemerkt in dem Jahr, dass das überhaupt nicht an dem ist, dass die also eigentlich viel schlechtere Lebensbedingungen hatten, als wir es hatten. Und das hat wirklich den Blick auf mein eigenes Land relativiert oder meine Kritik auch so ein bisschen zurückgenommen, die ich manchmal hatte, weil man dann wirklich erstmal zu schätzen wusste, was man zu Hause eigentlich hat.
Können Sie vielleicht noch ein bisschen was sagen zu diesem Zwiespalt, zu dieser Zwiespältigkeit, die Sie am Anfang genannt haben?
Wenn man ins Ausland geht, um dort die Sprache zu studieren, geht man ja davon aus, dass man dann auch mit den Leuten aus dem Land zusammentrifft. Und das war ganz eigenartig, dass das eigentlich von beiden Seiten teilweise unterbunden wurde, sowohl von der DDR-Seite als auch von der sowjetischen Seite. In dem Institut, an dem wir waren, wurden natürlich auch sowjetische Studenten unterrichtet, aber wir hatten zum Beispiel in zwei Schichten Unterricht, sodass Ausländer und sowjetische Studenten eigentlich sich nie begegnet sind im Unterricht. Und im Wohnheim haben wir auch nur mit anderen Ausländern zusammen gewohnt, also mit DDR-Studenten und anderen Ausländern. Und also über den Unterricht hinaus gab es im Prinzip keinerlei private Kontakte mit einheimischen Menschen, aber die hätten es ja gerade gemacht, dass man wirklich in die Alltagssprache auch gut reingekommen wäre. Ne? Wir haben so sehr gut gelernt, politische Dinge zu dolmetschen, Parteitagsreden und dergleichen. Aber wenn es darum ging zu sagen, gib mir mal die Bratpfanne, dann fing es an, Probleme zu machen, weil es hat mir keiner beigebracht, was Bratpfanne heißt. Ich habe das dann irgendwann gelernt, ne? Aber es war damals wirklich teilweise schwierig, so diese ganz normale Alltagssprache zu lernen. Und dann kam dazu, dass man im Wohnheim auch Regulierungen hatte, dass man nicht mit jedem sprechen durfte, beziehungsweise nicht jeder mit uns sprechen durfte. Uns war es erlaubt, mit allen zu sprechen, die aus sozialistischen Ländern kamen. Aber da gehörten zum Beispiel ja auch Vietnam und Kambodscha damals dazu. Die durften mit uns nicht sprechen. Und wiederum waren in dem Wohnheim auch Leute aus Afrika und ich glaube auch aus Indien, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, auch aus Lateinamerika in meiner Erinnerung. Also aus Ländern, die nicht so eindeutig dem sozialistischen Lager zuzuordnen waren, mit denen durften wir nicht sprechen. Und es gab Studenten an dem Institut aus der DDR, die haben ihre ganze Zeit dort verbracht, also 5 Jahre dort Slawistik studiert. Das war nur eine kleine Gruppe und wir hatten immer das Gefühl, dass die schon dafür da waren, uns auch zu kontrollieren. Also ob es so war, kann ich nicht sagen, aber unser Gefühl war, wir müssen uns an diese Vorschriften halten, wenn wir nicht unseren Studienplatz riskieren wollen. Und es gab Leute in meinem Umfeld, die wegen unerlaubter Kontakte dann auch letzten Endes exmatrikuliert worden sind.
Machen wir vielleicht an dieser Stelle nochmal einen kurzen Break mit Musik. Was würde passen aus Ihrer Sicht? Oder was möchten Sie gerne hören?
Wie wäre es mit Gundermann und Gras?
Frau Wasmuth, Sie haben also Dolmetscherin gelernt, studiert, hatten Ihren Abschluss in der Tasche und dann hatten Sie es plötzlich mit Schiffsdieselmotoren zu tun. Sie sind gelenkt worden von der berühmten Lenkungskommission der DDR. nach Magdeburg ins SKL, ins Schwermaschinenkombinat Karl Liebknecht. Was gab es denn da zu dolmetschen?
Ja, das mit 23 war ich fertig. Wenn man heute Leute sieht, die studiert haben, dann fangen die mit 23 gerade an. Mit 23 begann für mich der Ernst des Lebens und der führte mich in dieses SKL, in das Dolmetscherbüro. Und da waren wir 5 Kolleginnen, 2 ältere, 3 jüngere und für die Jüngeren fiel eigentlich im Wesentlichen das ab, was die Älteren nicht machen wollten. Stücklisten schreiben, Exportdokumentation erstellen, das Ganze mit mechanischen Schreibmaschinen. Ich hatte 2 verschiedene, eine mit kyrillischen, eine mit lateinischen Buchstaben. Und das war ja dann auch alles, waren Unterlagen, die häufig vervielfältigt werden mussten, aber damals gab es ja kaum Kopiertechnik. Und ich habe dann sehr viel mit diesem berühmten Omic-Papier arbeiten müssen, was dann auf dem Durchschlag so eine Farbe hinterlassen hat, die das eben ermöglichte, dass man nachher vervielfältigen konnte. Aber man sah hinterher wirklich aus, alles war schwarz oder blau von dieser furchtbaren Vervielfältigungsfarbe. Und wenn man sich einmal vertippt hatte, musste man von vorne anfangen. Also dieses Listenschreiben und Schreiben von wenig interessanten Dingen, das war der Schwerpunkt der Arbeit dort. Auch jedes Telex musste damals übersetzt werden, weil die Führungskräfte oder die Leute, die im Export beschäftigt waren, die konnten in der Regel keine Fremdsprachen. Und selbst Einzeiler in Englisch waren für die Leute nicht zu verstehen. Die mussten alle durch das Dolmetscherbüro hindurch und wir haben dann zwischen die Zeilen mit der Hand die Übersetzung jeweils geschrieben. Ganz manchmal wurden wir eingesetzt auch zum Dolmetschen, was ja eigentlich viel mehr Spaß machte als das Übersetzen. Also Dolmetschen heißt das Mündliche, Übersetzen ist das Schriftliche. Und ab und zu, das waren für mich sehr schöne Höhepunkte, durfte ich mal mit auf den Motorenprüfstand, wenn mal eine Delegation da war und habe dann diese zimmergroßen Dieselmotoren den Delegationen erklärt, die da vielleicht gerade ihren Schiffsdieselmotor abnehmen wollten oder einen Dieselgenerator, der nach Indien gehen sollte oder dergleichen. Aber das kam leider sehr selten vor. Was öfter vorkam, das waren Freundschaftstreffen mit der sowjetischen Armee, die für mich sehr unangenehm waren als Dolmetscherin. Da traf sich die Elite vom SKL mit Offizieren der Magdeburger Garnison der Sowjetarmee. Beide Seiten konnten das dann als Punkt in ihrem Jahresplan abrechnen, wieder ein Freundschaftstreffen abgehalten. Aber im Grunde hatten sich diese Leute nichts zu sagen, weil die kannten sich nicht. Die durften ihre Familien da nicht dabei haben. Es war eigentlich eine reine Männergesellschaft, die sich da traf. Und letzten Endes gingen die nur deshalb dort gerne hin, weil man mal richtig gut essen und trinken konnte. Und das Trinken hat dann eine besonders große Rolle gespielt. Und ich als junges Mädchen dazwischen mit 23, 24 Jahren fühlte mich da oft sehr verloren, muss ich sagen. Da fing das auch an, dass ich zunehmend an meinem ergriffenen Beruf Zweifel kriegte, weil man sich da teilweise wirklich seiner Haut erwehren musste. Je später der Abend wurde, umso schlüpfriger wurden die Witze. Witze sind ohnehin sehr schwer zu dolmetschen, aber wenn dann solche Männergesellschaften anfangen, irgendwelche Witze zu erzählen, wird es dann wirklich sehr, sehr unangenehm teilweise. Und das waren die wenigen Gelegenheiten, wo man dann mal wirklich mündlich tätig werden konnte. Und mit Sprache ist das ja so, man muss dranbleiben, um sie auch weiterhin gut sprechen zu können. Nach dem Studium konnten wir sie wirklich sehr gut, alle meine Kommilitonen und ich, würde ich sagen. Studium war wirklich eine sehr, sehr gute Ausbildung, sehr praxisbezogen. Aber im Prinzip ging das da los, dass man spürte, dass man auch diese Fähigkeiten dann auch schnell wieder verliert, wenn man überwiegend solche schriftlichen Sachen macht und nicht wirklich gefordert ist geistig.
Die Wende kam, also die Mauer fiel, da waren Sie 29. Das heißt also immer noch jung.
Ja, genau.
Wie war das? War das für Sie wie eine Befreiung, dass Sie sagen konnten, oh, jetzt kann ich raus, jetzt kann ich reisen, jetzt kann ich endlich meine Sprachen so anwenden, wie ich das vielleicht schon immer wollte?
Nee, das kann ich so nicht sagen. Das hat mich zu einem Zeitpunkt getroffen, als es doch eher mit Schwierigkeiten verbunden war. Ich war zu der Zeit, als die Mauer fiel, zum zweiten Mal schwanger. Mein erstes Kind ist 1988 geboren und der zweite Sohn ist kurz nach der Währungsunion im Juli 1990 geboren. Und mein Mann studierte noch. Und plötzlich fielen ja dann mit der Mauer oder mit der Wiedervereinigung fiel ja zum Beispiel das Stipendium weg, was DDR-Studenten ganz normal ohne besondere Voraussetzungen bekamen. Mein Mann kriegte das Stipendium nicht mehr und ich war eigentlich noch im zweiten Babyjahr und habe dann aber aus der Not heraus mein zweites Kind früher als geplant schon in die Kinderkrippe geben müssen, um meine Stelle zu behalten. Ich war zu der Zeit dann wieder in Berlin und man hatte mir aus der Firma, das war eine Import-Export-Außenhandelsbetrieb, aus dem Betrieb zu verstehen gegeben, wenn du jetzt gleich kommst, dann ist deine Arbeitsstelle noch da, aber wenn du wartest, bis dein Baby ja vorbei ist, dann gibt es die nicht mehr. Naja, und so habe ich mein Kind mit, ich weiß es nicht mehr genau, 8 oder 9 Monaten in die Kinderkrippe gegeben und bin zurück in die Firma und habe dann dort aber auch nur noch 5 oder 6 Monate gearbeitet, bis die Firma dann auch abgewickelt wurde. Allerdings war das eine ganz wichtige Zeit, weil ich in der Zeit für Jean H. Paradis arbeiten durfte, einen kanadischen Consulter, der plötzlich aufgetaucht war, neben anderen Consultern, die kamen ja irgendwie wie die Fliegen von überall in der Zeit. Er war aber einer von den Guten, muss ich im Nachhinein sagen. Es gab auch sehr Schlechte in der Firma. Letzten Endes haben die Schlechten dafür gesorgt, dass der Geschäftsführer, der vorher Generaldirektor war, irgendwann dann noch sogar im Gefängnis landete, weil die haben dann gemeinschaftlich irgendwie Geld beiseite geschafft und nur dem ehemaligen Generaldirektor, nur den hat man gefunden. Die anderen sind irgendwo in der Welt verschwunden, die sind untergetaucht. Aber dieser Jean H. Paradis, der war wirklich ein sehr konstruktiver Mensch. Und ich war sein Sprachrohr, da er kein Deutsch konnte ich in der Zeit sehr gut meine Englischkenntnisse anwenden und auch wieder ausbauen. Und ich habe von ihm die Grundprinzipien der Marktwirtschaft gelernt. Und auf eine so nette Art und Weise, die war überhaupt nicht übergriffig. Ich habe von ihm gelernt, wie man bestimmte Formulare gestalten muss, wie ein richtiger Briefkopf aussieht, dass es da Normen dafür gibt und so weiter. Aber der hat mir zum Beispiel dann auch so Sachen gesagt, dass man nicht mit kurzen Hosen ins Büro kommt, dass es einen Dresscode gibt, wenn man ins Büro geht. Das wusste ich bis dahin nicht, weil in der DDR war das ja so locker fluffig. Da ist ja jeder gekommen, wie er wollte. Und ich will jetzt nicht übertreiben. Aber im Prinzip hätte man mit Badehosen kommen können und das hätte keinen gestört, ja.
Wollen wir an dieser Stelle wieder eine Musik hören?
Ja, das würde jetzt sehr gut passen, von Silly den Titel Traumpaar einzufügen, in dem es wirklich um die Wiedervereinigung geht, der sehr klar und deutlich über die Probleme spricht, die es in der Zeit gab.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer von Radio Ginseng, Sie hören ein weiteres Gespräch aus der Reihe WOST, Geschichten aus West und Ost. Und heute ist Kerstin Wasmuth bei uns zu Gast. Frau Wasmuth hat gerade erzählt von ihren ersten Erfahrungen mit westlichen Managern, Beratern, die für sie eine sehr gute war. Frau Wasmuth, Sie hatten mit Kunst zu tun, Sie hatten mit Film zu tun. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht mit den neuen Leuten, die ja meist aus der westlichen Richtung gekommen sind?
Ja, nachdem mein DDR-Außenhandelsbetrieb dann die Pforten geschlossen hat, hat mich dieser Jean H. Paradis noch weiterempfohlen an eine Westberliner Anwaltskanzlei, und zwar eine damals sehr renommierte Anwaltskanzlei von Herrn Peter Raue. Bei dem habe ich mich vorgestellt und das war ein sehr, sehr angenehmes Bewerbungsgespräch. Das muss 1991 gewesen sein. Der hatte zu der Zeit, weiß ich, da haben, glaube ich, 40 Anwälte oder so mindestens gearbeitet. Also es war wirklich eine sehr große, renommierte Kanzlei, die vor allem im Kunstbereich Rang und Namen hatte. Ich habe dort unter Originalen von Andy Warhol gesessen und meine Kolleginnen haben über ihrem Schreibtisch Christo-Originale gehabt oder Rauschenberg oder so. Also da war alles, was man sich vorstellen kann, was man sonst nur in Museen sieht, das war in dieser Kanzlei an den Wänden, weil der Herr Raue damals auch Vorsitzender des Vereins der Freunde der Nationalgalerie gewesen ist. Der hat dann später auch die MoMA-Ausstellung nach Berlin geholt. Das war alles sehr schön für mich, weil das sind Sachen, die mich sehr interessiert haben. Ich bin sehr kunstinteressiert. Aber letzten Endes war es doch eine große Enttäuschung, weil für ihn konnte ich nicht arbeiten. Ich habe für einen der anderen Anwälte gearbeitet und wurde dort als Ostdeutsche, naja, schon sehr von oben herab behandelt, muss ich sagen. Ich war die einzige Mitarbeiterin von dem ganzen nicht-anwaltlichen Personal, die einen Hochschulabschluss hatte. Ich habe in der Zeit dann auch die Beeidigung durchgemacht für die Berliner Gerichte und Notare, sodass ich also auch gerichtlich verwertbare Dokumente mit meinem Stempel versehen konnte, dass die Übersetzungen richtig sind. Ich habe bei GmbH, bei Abschlüssen von GmbH-Verträgen oder überhaupt Gesellschaftsverträgen gedolmetscht und dann die entsprechenden Dokumente mit unterzeichnet, dass das alles also rechtens war. Aber mein Einkommen war weniger als die Hälfte von dem, was meine Westberliner Kolleginnen als Sekretärinnen bekommen haben zum Beispiel. Und auch der Mensch, für den ich gearbeitet habe, hat eben doch eine sehr arrogante Haltung mir gegenüber gehabt, sodass ich gesagt habe, das muss ich einfach nicht haben. Dann gehe ich lieber fürs gleiche Geld in einer weniger renommierten Gegend arbeiten, aber das muss ich nicht haben. Und ich bin dann zurück nach Ostberlin gegangen und habe dort dann weiter im Import-Export-Bereich in verschiedenen Branchen gearbeitet. Ich bin eine Generalistin, muss man wirklich sagen. Ich habe mich immer wieder in neue Bereiche reingefunden. Es gab dann eine Zeit, wo ich im Baubereich tätig war, mich auch in die Technik dann da recht gut reingefunden habe. Zum Beispiel habe ich die ersten Prospekte für eine Firma übersetzt, die Betonschalungstechnik produziert und verkauft hat. Und ich habe dann da auch das russische Vokabular im wahrsten Sinne erfunden, weil das war neu in der Zeit, das gab es bis dahin noch nicht. Und dann bin ich in einer Firma gewesen für Baustoffprüfmaschinen. Dann war ich in einer Firma für baulichen Brandschutz. Also da hatte ich auch immer so ein bisschen technische Aufgabenstellungen. Das hat mir immer sehr gefallen, mich mit diesen technischen Dingen auch auseinanderzusetzen. Manchmal habe ich gedacht, ich hätte auch Ingenieurin werden können. Das Leben hat so viele Möglichkeiten. Man muss irgendwann Wege einschlagen und kann nicht jeden nehmen. Aber es hat mir Spaß gemacht, mich reinzuarbeiten. Und letzten Endes hat es mich dann in die Filmbranche gespült. Das war 2005, habe ich dann da angefangen in einer Firma, die im Filmlizenzhandel tätig war. Und da bin ich fast 10 Jahre geblieben. Und bin auch da, nachdem ich anfangs Assistentin vom großen Chef war, bin ich dann aber nachher in die Tochterfirma gegangen, die sich auch wieder um die technischen Aspekte des Handels gekümmert hat und habe da viel zu tun gehabt mit der Bereitstellung von Filmmaterial für unsere Lizenznehmer.
Dieses Kapitel ist dann nicht ganz so schön für Sie ausgegangen. Die Firma ist pleite gegangen. Das war nicht Ihre Schuld, aber die Auswirkung war, dass Sie arbeitslos wurden. Ein Arbeitslos mit 54 Jahren, das war sicherlich kein Zuckerschlecken.
Nee, das muss man sagen. Das war 2014 und da war es wirklich schwierig, mit 54 Jahren als Frau mit guter Qualifikation und Führungserfahrung, denn ich war in dieser Tochterfirma da schließlich erst Prokuristin und zuletzt auch Geschäftsführerin, in dem Alter mit diesem Hintergrund nochmal eine neue Stelle zu finden, war wirklich extrem schwierig. Ich bin dann wirklich eine ganze Zeit lang arbeitslos gewesen, ist mir bis dahin eigentlich weitestgehend erspart geblieben, von sehr, sehr kurzen Episoden abgesehen. Aber da wurde es dann sehr, sehr schwer und dann kamen dazu auch private Schwierigkeiten, dann, dass da mein Mann sich dann von mir trennen wollte und in der Arbeitslosigkeit in die Trennung zu gehen, das war natürlich besonders schwierig. Ich habe dann durch Vermittlung einer Nachbarin eine Stelle bekommen, die war so abseits aller meiner vorherigen Erfahrungen. Ich wurde Integrationsfachkraft im Jobcenter, also Arbeitsvermittlerin für Hartz-IV-Kunden. Und das war interessant. Ich habe auch gemerkt, ich kann durchaus mit den Leuten gut reden. Ich habe schon auch einige Menschen, glaube ich, abholen können dort und wirklich ihnen helfen können, wieder Fuß zu fassen. Aber ich habe die ganze Zeit bei der Arbeit immer so ein unsicheres Gefühl gehabt, weil wir zum Beispiel Schulungen hatten, wie man sich im Notfall zur Wehr setzen kann, wenn man angegriffen wird. Und Kolleginnen haben mir auch erzählt, dass das vorgekommen ist, dass sie mit Aggressionen zu tun hatten. Das war immer so, also die Angst ist da immer so ein bisschen mit mir mitgelaufen, dass mir das auch mal begegnen könnte, mal passieren könnte. Das war schwierig.
Und dann haben Sie was getan.
Ja, dann habe ich, dann kam alles Schlimme zusammen, was am Ende aber zu etwas Gutem geführt hat. Ich bin 2016 aus meinem alten Zuhause in Berlin ausgezogen durch die Trennung, bin nach Woltersdorf gezogen, in ein Haus, das war gerade neu gebaut, und ich wohnte dann alleine in diesem Fünf-Familien-Haus, nachdem ich vorher eine sehr kuschelige Nachbarschaft gehabt hatte. Im gleichen Jahr, 2017 war das dann, starben sehr kurz hintereinander meine beiden Eltern. Ich hatte also irgendwie fast alle Wurzeln schon verloren. Meine Ehe war kaputt, meine Eltern gab es nicht mehr, mein altes Zuhause war weg, meine Nachbarschaft war weg. Und ich war hier in Woltersdorf in einer fantastischen Umgebung, aber erstmal Mutterseelen allein. Und dann zog jemand in mein Haus, dem es ähnlich ging, und wir sind ins Gespräch gekommen. Und dieser Mensch fragte mich dann eines Tages: Könntest du dir vorstellen, mit mir auf Weltreise zu gehen? Ich habe hier so ein Expeditionsmobil und ich suche jemand, der mit mir mitkommen würde. Und da unsere Gespräche durchaus sehr nett waren, habe ich dann nach kurzer Überlegung gesagt, ja, was soll ich noch verlieren? Alle Wurzeln sind gekappt. Da kann ich auch diese Stelle noch kündigen im Jobcenter. Darauf kommt es jetzt nicht mehr an. Und dann haben wir uns nach 3-4 Monaten, die wir uns kannten, entschieden, diese Weltreise anzutreten, haben dann noch weitere 3-4 Monate ungefähr für die Planung gebraucht und sind 2018 auf Reisen gegangen.
Bevor wir darüber weiter reden, vielleicht eine Musik aus der Gegend, in die es ging?
Ja, das können wir machen. Das Hauptreiseziel war Südamerika. Wir sind angekommen in Uruguay und man streitet sich bis heute. Carlos Gardel, ist der nun ein Uruguayer oder ist er ein Argentinier? Das ist eigentlich egal. Ich schlage vor, wir spielen von Carlos Gardel Compasita, den berühmtesten argentinischen Tango. Wobei, vielleicht sollte man nicht argentinischen Tango sagen, sondern rioplatensischen Tango.
Unsere Gesprächspartnerin in der Serie Wost, Geschichten aus West und Ost, ist Kerstin Wasmuth. Sie hat gerade gesagt, dass sie mit einem Globetrotter, den sie getroffen hat, dann eine Weltreise angetreten hat, sozusagen hier in Deutschland erstmal alles hinter sich gelassen hat, weil es auch gerade nicht so gut lief. Und jetzt wurde alles anders, oder wie war's?
Ja, in gewisser Weise schon. Ich war so weit unten gewesen, dass diese Weltreise einfach im Nachhinein betrachtet ein notwendiger Schnitt gewesen ist. Also Weltreise ist eigentlich ein bisschen übertrieben. Das klingt noch nach mehr, als wir tatsächlich gemacht haben. Wir sind mit einem Frachtschiff über den Atlantik nach Südamerika gefahren. Das hat 5 Wochen gedauert. Dabei haben wir 3 afrikanische Häfen auch noch angefahren, wo wir auch mal einen Landgang machen durften. Und sind nach 5 Wochen in Uruguay vom Schiff runtergefahren mit dem Fahrzeug und sind dann eigentlich nur, in Anführungsstrichen, nur in Südamerika unterwegs gewesen. Ich habe 16 Monate mit meinem Partner da auf diesen 6-7 Quadratmetern in dem Fahrzeug zusammengelebt, und alleine das war schon eine Leistung, dass wir so wenig wie wir uns kannten, dass wir es so lange miteinander gut ausgehalten haben. Es gab Krisen, aber wir haben die alle immer wieder doch überwinden können, und ich habe mich während dieser Reise ein Stück weit eigentlich dann wieder selber gefunden, zu meiner eigenen Kraft zurückgefunden, und ich habe eigentlich das nachgeholt, warum ich auch mal Sprachen studiert hatte. Ich wollte raus in die weite Welt. Und mit diesem Fahrzeug konnte man eben auch in Gegenden fahren, wo man als Tourist nicht hinkommt. Also das war jetzt nicht Urlaub in dem Sinn. Wenn man 16 Monate unterwegs ist, dann wird das auch in gewisser Weise Alltag. Aber es blieb immer Abenteuer. Und das habe ich sehr geliebt und sehr zu schätzen gewusst, muss ich sagen. Und das hat bei mir dann auch dazu geführt, dass ich hinterher besser wusste, was ich will und was ich nicht will. Das hat wirklich sortiert.
Eine Frage noch dazwischen. Haben Sie auch Spanisch gelernt?
Ich habe es versucht. Ich bin in Uruguay. Das Auto war kaputt, als wir ankamen. Wir hatten das zwar vorher eigentlich alles durchchecken lassen, aber aus bis heute nicht richtig nachvollziehbaren Gründen sind wir von dem Schiff runter und die Bremsen funktionierten nicht richtig. Und dann war die Ersatzteilbeschaffung auch sehr, sehr schwierig dort drüben. Das führte zu einem ungewollt langen Aufenthalt in Uruguay. Und ich bin dann nochmal für 3 oder 4 Wochen von dem Ort, wo das Auto stand, zurück nach Montevideo in eine Sprachschule gegangen. Aber leider war das nicht so erfolgreich, weil die Lehrerin, die hatte Methoden, die einfach für die Zwecke, die ich wollte, nicht geeignet waren. Ich habe ihr gesagt, ich möchte ganz schnell einfach Sätze lernen. Ich wollte einfach nur einen ganzen Satz fragen können, wie komme ich von A nach B oder was kostet dieses Kilo Apfelsinen oder sowas. Und das endete eigentlich in so einem kleinen Desaster, diese ganze Geschichte. Ich habe natürlich unterwegs dann so diese wichtigsten Vokabeln gelernt, aber ich habe es nicht wirklich gelernt, mich zu unterhalten mit Menschen. Aufgrund dieser Art, wie wir gereist sind, haben wir auch nicht so viel Kontakt gehabt mit Leuten, weil wir eben doch sehr autark waren mit dem Fahrzeug und teilweise in fast menschenleeren Gegenden unterwegs waren. Die meisten Berührungspunkte waren wirklich beim Einkaufen oder wenn das Auto mal kaputt war. Ich hab eine Menge Vokabeln gelernt, aber ich kann die nicht in Sätze gießen.
Sie haben gesagt, diese Reise hat Sie neu sortiert. Können Sie das ein bisschen näher erklären?
Ja, ich wusste danach, dass ich das, was ich bis dahin gemacht hatte beruflich, nicht wieder machen wollte. Also zurück in diese ganz normalen Bürojobs, weil alles, was ich vorher gemacht habe, waren im Prinzip Bürojobs. Ich wollte irgendwie näher an die Menschen wieder ran. Insofern hat das Jobcenter mich auch ein bisschen geprägt, muss ich rückblickend sagen, dass ich gemerkt habe, dass ich wirklich gut mit Menschen sprechen kann, dass ich sie erreichen kann mit meiner Art. Und ich bin dann nach der Reise zurückgekommen auf eine Ausbildung, die ich auch kurz vor der Reise schon gemacht habe, aber aufgrund der Umstände dann nicht weiter nutzen konnte. Und zwar habe ich auf eigene Faust in dieser Zeit der Arbeitslosigkeit eine Ausbildung gemacht zur Seniorenassistentin nach dem Plöner-Modell. Das ist so ein feststehender Begriff. Das ist eine Ausbildung, die zielt auf eine Freiberuflichkeit. Und da geht es darum, dass man zu älteren Menschen nach Hause geht und mit denen im Prinzip das macht, was sie gerade benötigen. Auch diese Leute zu begleiten, wenn es darum geht, sich mit Krankenversicherungen, Pflegeversicherungen oder anderen Behörden auseinanderzusetzen, ihnen dabei zu helfen, Briefe zu schreiben, ihre Rechte einzufordern. Und ich habe dann mit 60 nochmal eine Existenzgründung gemacht, mit Unterstützung vom Landkreis Oder-Spree. Das war dann nach dem ersten Lockdown. Und das ging auch richtig gut los. Ich habe im ersten Sommer 2020 relativ schnell einige Klienten gefunden. Und was aber nicht eingeplant war, das war der zweite Lockdown. Und der hat eigentlich diese Idee dann recht schnell doch wieder kaputt gemacht, weil ich, wie gesagt, zu den Leuten nach Hause gehen wollte und gegangen bin. Und das war ja im zweiten Lockdown dann nicht mehr möglich. Ich konnte auch nicht die Art von Werbung dafür machen, wie es notwendig ist. Denn für diese Art von Dienstleistung, da hilft eine Zeitungsanzeige nicht. Da muss man zu den Leuten gehen, zu Veranstaltungen, wo die Senioren sich treffen. Das hat dann zu anderen Aktivitäten geführt, dass ich mich dann auf andere Weise in diesem Bereich engagiert habe. Und zwar hat ja dann der Herr Spahn eine Pflegereform vorgehabt und die hätte mich auch als Seniorenassistentin getroffen, weil er etwas reduzieren wollte, über das ich diese Tätigkeit von den Leuten bezahlt bekommen habe, nämlich die Verhinderungspflege. Und da habe ich dann eine Petition gestartet, beziehungsweise von einer Frau übernommen, die sie gestartet hatte, aber die sich dann sehr schnell davon überfordert fühlte. Da habe ich so viele Dinge gelernt. Das war nochmal enorm, was da alles an Wissenszuwachs auf mich gekommen ist. Und das hat auch meinen Blick auf meine neue Tätigkeit auch nochmal gewendet. Ich habe das ja gestartet aus sehr egoistischen Motivationen, weil mein Geld drohte, gekürzt zu werden. Aber ich habe dann gelernt, wie wichtig diese Verhinderungspflege für Betroffene ist, für pflegende Angehörige und für die Pflegebedürftigen selbst. Ich habe in der Zeit circa 600 E-Mails bekommen und auch alle beantwortet. Von Leuten, die mir ihr Schicksal geschildert haben und was das bedeutet, wenn diese Verhinderungspflege gekürzt wird, die ja angewendet werden kann, wenn der pflegende Angehörige selbst verhindert ist. Darum dieser komische Begriff Verhinderungspflege. Das hätte so viele Leute betroffen, auch insbesondere Eltern von behinderten Kindern zum Beispiel, die sich teilweise nur deshalb überhaupt leisten können, noch arbeiten zu gehen. Ja, und da habe ich wirklich ein ganz starkes Engagement dann entwickelt, auch aus so einem gewissen Mitgefühl heraus, weil ich gesehen habe, da ist die Not ganz groß. Und letzten Endes ist es mir geglückt, auf diese Weise 58.000 Unterschriften zu sammeln. Ich habe da wirklich die Glocke geläutet wie verrückt. Ich habe alle möglichen Institutionen angeschrieben, Vereine, die sich um pflegende Angehörige kümmern, Sozialverbände, auch Medien habe ich kontaktiert. Und ich habe dann gelernt, mit Instagram und Facebook wieder umzugehen. Und bis heute kann ich das nutzen und nutze das auch jetzt inzwischen wiederum auch als Kümmerin, um über meine Veranstaltungen zum Beispiel zu informieren. Ja, und mit diesen 58.000 Unterschriften haben wir das sogenannte Quorum erreicht, dass diese Petition auch in die Bundestagsfraktionen ging und die darüber dann auch, die dazu eine Stellungnahme abgeben konnten. Und es führte insgesamt dazu, dass die Veränderungspflege nicht gekürzt wurde. Und das ist auch meines Wissens das erste Mal gewesen, dass pflegende Angehörige, Pflegebedürftige und professionelle Dienstleister, wie ich es ja zu der Zeit war, an einem Strang gezogen haben. Ich bin seitdem auch Mitglied im Verein Pflegende Angehörige und dort wird das auch immer wieder thematisiert, dass das wirklich auf eine gewisse Weise eine Blaupause sein kann für zukünftige Aktionen, dass man an einem Strang ziehen kann, dass man nicht Gegner ist, sondern dass beide eigentlich Interessen haben, die zusammengehen. Und ja, das war sowas, wo ich sagen muss, ich bin bis heute auch ein Stück stolz darauf, weil das war eine Wendung in meinem Leben, das hätte ich nie für möglich gehalten, dass ich mich mit sowas mal so intensiv beschäftigen würde. Ne?
Frau Wasmuth, da sich unsere Gesprächsreihe ja Ost und West zum Inhalt gesetzt hat, noch zwei, drei Fragen. Was haben Sie denn so aus der DDR mitgenommen, was Sie einfach nicht loslässt?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Was lässt mich nicht los? Ich glaube, das Zwischenmenschliche. Dass es für mich so natürlich ist, Beziehungen zu Menschen zu haben, die nicht zweckgebunden sind. Die einfach nur bedingungslose Freundschaften sind. Wo nicht irgendein materielles, berufliches oder sonst welches Interesse dahinter steht. Und auch egal, aus welchem Hintergrund man kommt. Also auch wenn mein Freund jetzt, ich sag mal, in Anführungsstrichen ein einfacher Arbeiter ist und der andere Freund ist ein Gelehrter, dass das trotzdem zusammengeht, dass da keine Lücken dazwischen sind, dass man wunderbare Feste miteinander feiern kann. Das ist sowas, was ich glaube, dass das nicht mehr immer so selbstverständlich ist heute.
Was verdanken Sie dem Westen?
Die Begrenzungen sind aufgehoben. Es ist auch keiner da, der meine Gedanken einschränkt und kontrolliert. Aber es ist auch beliebiger geworden. Also das ist jetzt nichts Positives. Das ist fast egal, ob ich so oder so denke. Es interessiert eigentlich auch wenige nur. Also meine Wirksamkeit ist, ich habe die Wirksamkeit festgestellt bei der Petition. Das fand ich großartig, dass ich sowas machen konnte. Das muss ich sagen. Ja, doch, das ist was, was früher so sicherlich nicht möglich gewesen wäre. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wenige Leute ausprobieren, dass es geht. Vielleicht ist das wirklich etwas. Es ist möglich, wenn man sich engagiert. Ja, je länger ich drüber nachdenke, das ist der Punkt. Wenn man sich engagiert, hat man zumindest häufig, nicht immer, aber man hat die Möglichkeit, damit auch etwas zu bewirken. Man sollte es wagen. Vielleicht ist das so die Formulierung, die stimmt. Man sollte es wagen, sich für das, was einen wichtig ist, auch einzusetzen. Und die Chance, dass man damit was erreicht, ist zumindest größer, als sie das in der DDR gewesen ist. Und insofern bin ich jetzt eben auch Kümmerin und wage da etwas. Ich habe mich da engagiert für ein Thema, in dem ich jetzt sehr tief drin stecke, wo ich mich auskenne und wo ich sage, ich kann da auch ein bisschen was bewirken. Ich kann da Leuten wirklich helfen, sich besser zurechtzufinden. Und das finde ich schon ziemlich toll. Also diese Selbstwirksamkeit zu spüren, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte.
Frau Wasmuth, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Zum Schluss würde ich Sie bitten, noch eine Musik von Ihrer Wunschliste auszusuchen, die wir jetzt spielen können.
Der Sommer geht zu Ende. Ich finde, da passt das Lied von Andrea Schröder ganz gut.
Dann spielen wir diesen Song jetzt. Mein Name ist Gabi Loke und ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer.